Herzlich willkommen zur Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Ich bin Andreas Martin. Schön, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Dem Geheimnis des Glaubens auf der Spur sind wir heute wieder. Ganz konkret geht es um das Sakrament der Ehe. Es soll heutzutage immer noch Menschen geben, die sich das Ja-Wort geben. Und zwar nicht nur im Standesamt, sondern auch in der Kirche. Warum das so ist, welche Vorschriften es gibt, warum man das machen soll und so weiter, das erfahren Sie jetzt hier in unserer Sendung. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf. Herr Pfarrer Bierschenk, herzlich willkommen.
Ja, ich freue mich, dass wir wieder zu einer Sendung zusammenkommen und dass wir über die Sakramente sprechen. Einige haben wir ja jetzt schon näher betrachtet und heute kommt ein neues dazu von der Siebenzahl und ich denke, das ist auch ein sehr spannendes Moment, weil es ja auch viele Menschen betrifft. Viele machen sich darüber auch Gedanken und überlegen für sich, ob sie dieses Sakrament sich einander spenden wollen. Und deswegen finde ich, das Sakrament der Ehe ist schon auch etwas Spannendes.
Jetzt haben Sie schon ganz viel vorweggenommen. Die Eheleute spenden sich gegenseitig das Sakrament der Ehe. Darauf gehen wir gleich ein, aber doch zunächst, Herr Pfarrer, Sie sind ja schon lange Zeit Pfarrer. Können Sie uns mal vielleicht eine Zahl sagen, wie viele Trauungen Sie schon gehalten haben?
Oh, wenn ich jetzt so genau überlege, ich glaube, es könnten so 40 bis 50 vielleicht insgesamt sein. So genau weiß ich das nicht. Aber wenn ich zurückschaue auf die Jahre hier, wo ich hier bin, dann sind es im Jahr vielleicht so 6 bis 8 Trauungen, die man als Pfarrer miterlebt. Und in diesem Jahr, es ist ja noch nicht so lang, habe ich auch schon eine Trauung hier in unserer Kirche erlebt.
Die Trauungen werden wahrscheinlich nicht allzu oft sein, dafür aber Goldhochzeit und so weiter.
Genau, also für dieses Jahr sind schon sehr viele Hochzeiten angemeldet. Ich glaube, es sind schon weit über 20. Und da sind es natürlich viele goldene Hochzeiten, wo man dann sagen muss, diejenigen, die goldene Hochzeit haben, die sind zum Teil noch gar nicht so alt, wie man vielleicht vermuten würde, sondern die sind manchmal Anfang bis Mitte 70. Das heißt, sie haben sehr jung geheiratet und sind praktisch als goldene Ehepaare auch noch relativ fit und freuen sich guter Gesundheit und sind dankbar, dass sie 50 Jahre und wir hatten jetzt vergangenes Wochenende sogar schon eine Diamantenhochzeit, 60 Jahre, immer noch ganz gut dabei sind, weil sie natürlich sehr jung geheiratet haben, meistens um 20. Und wenn man dann mit den Goldpärchen spricht und sich genauer beschäftigt, dann sagen sie, ach, damals war das so. Und wenn man dann schon Anfang oder Mitte 20 war, dann hat man schon gedacht, Mensch, jetzt kriegst du keinen mehr ab. Und dann hat man sich immer früh rangehalten. Und das Erstaunliche, man hat sicherlich so auch für sich gedacht, das ist unser Leben, das ist unser Weg. Wir wollen auch eine Familie gründen, wir wollen Kinder haben. Und dann hat man schon sehr früh geheiratet. Und da sagen viele dann, in ein paar Jahren, Herr Pfarrer, werden Sie das nicht mehr so häufig haben. Denn wenn heute so der Schnitt derer, die sich das Sakrament der Ehe spenden, sind doch um die 30 Jahre. Das hat vielleicht auch ganz verschiedene Gründe, können wir dann auch nochmal genauer darauf eingehen, warum das so ist. Aber die sagen, die werden es schon schwieriger haben, wie die goldene Hochzeit zu erleben, weil sie halt doch viel später heiraten, als wir das früher getan haben.
Ich meine, man darf natürlich die Zeit nicht vergessen. Wir sind in einer Zeit, da ist der Beruf sehr fordernd. Wir haben Studium, dann kommt der Beruf, zunächst vorher natürlich auch Abschluss der Schule und so weiter. Und dann lässt es eigentlich wenig Spielraum für eine Hochzeit. Eigentlich müssten wir ja fast sagen, aber im Grunde genommen, je früher, desto besser. Oder wie sehen Sie das?
Das stimmt. Wenn man so das Normale heute ansieht, dann machen viele Abitur. Das heißt, sie sind bis 18 oder manchmal bis 19 Jahre erstmal in der normalen Schule. Dann natürlich, wenn man aus der Schule kommt, will man Beruf lernen oder man will studieren. Und da kommen dann schnell mal 5 Jahre dazu. Und mitunter nimmt man sich, und das ist der großen Freiheit in unserer heutigen Zeit geschuldet, man sagt auch Gott sei Dank, dass manche Jugendliche auch noch mal ein Jahr irgendwo in die Welt gehen, Erfahrungen sammeln, andere Kontinente, Kulturen kennenlernen, entweder in soziale Projekte irgendwo oder Au-pair irgendwo in der Welt unternehmen. Und dann hat man das Studium fertig, man hat die Ausbildung abgeschlossen und hat vielleicht ein gutes Angebot für eine Arbeitsstelle. Tja, und das läuft dann alles wie am Schnürchen. Aber nebenbei muss man dann auch sehen, ja, wie ist eigentlich mein Leben geplant und was ist für mein Leben wichtig? Und da merkt man oft, ja, für viele spielt Familie auf jeden Fall eine große Rolle. Aber das Studium auch mit seinen Herausforderungen nimmt dann doch den Menschen ganz schön in Beschlag. Und dann überlegt man sich schon mit Mitte, Ende 20, wie es dann weitergeht. Und dann lernt man sicherlich einen Partner kennen, viele, und leben in Beziehung. Aber bis zu dem Punkt, wo man dann sagt, komm, jetzt wollen wir auch heiraten und wollen unser Leben in einer stärkeren Verbindlichkeit leben, das ist dann doch schon, also dann gehen die meisten schon auf die 30 zu oder haben mitunter auch schon die 30 überschritten. Das hat sicherlich verschiedene Gründe. Sicherlich ist auch einer dabei, also wie gesagt, die Arbeits- und Berufswelt, die Ausbildungswelt. Natürlich erleben auch viele, auch in unseren Breiten, dass viele Ehen auch zerbrechen und dass da auch viele Konfliktfelder liegen. Und dann denke ich auch manchmal, die Sorge, die Angst, dem anderen wirklich so dieses Jahr anzuvertrauen und zu sagen, ein Leben lang mit dir diesen Weg zu gehen, da scheuen viele auch dieses kleine Wort Ja, weil sie auch sehen, wie viele Familien oder auch Ehen zerbrochen sind und was da auch für viel Leid bei Menschen entstanden ist. Und diese Erfahrung, die ist auch für viele Menschen heute präsent. Das war sicherlich in früheren Jahren nicht so, wie es heute in unserer Gesellschaft ist.
Dankeschön. Herr Pfarrer Bierschenk, jetzt gehen wir doch mal ein bisschen auf die Thematik ein. Wir setzen jetzt ganz einfach mal einen Fall in die Welt und sagen, es ist jemand, der sich ein Pärchen, was sich das Ja-Wort vor dem Altar geben möchte. Dann kommt es zu Ihnen und sagt, Herr Pfarrer, wir wollen heiraten.
Genau, dann drücke ich natürlich erstmal meine Freude aus, dass sich zwei auf den Weg machen. Und bevor sie diesen Schritt gehen, da ist schon sehr viel passiert. Das heißt, sie haben sich schon auch innerlich auseinandergesetzt. Wir wollen heiraten. Und wenn wir das manche, früher war es ja so, standesamtliche und kirchliche Hochzeit lagen eigentlich ganz nah beieinander. Meistens ist man vor der Kirche auf das Standesamt gegangen und dann folgte die kirchliche Trauung gleich hinterher. Ja, und wenn ein solches Pärchen dann zum Pfarrer kommt, dann spricht man erstmal und fragt auch über ihren Weg und dann erzählen sie auch, wie sie sich gefunden haben und was das für sie bedeutet und dass sie sich vielleicht länger oder kürzer überlegt haben, auch kirchlich zu heiraten. Sicher spielt da zum einen auch der Glaube eine Rolle. Wenn beide denselben Glauben haben, beide katholisch sind, dann sagen sie zum einen, ja, das ist für uns auch wichtig und zum anderen auch, wir wollen eine größere Verbindlichkeit oder auch zeigen, wir gehören zusammen. Und ich glaube, das ist auch für viele eine innere Sehnsucht, nur so zusammen zu leben oder ohne Trauschein, wie das immer so gesagt wird. Das spüren auch viele, dass das eigentlich das Zusammenlegen eine stärkere Verbindlichkeit sucht. Und dass man eigentlich auch stärker als eins zusammen sein will, was in besonderer Weise auch durch den Ehebund zum Ausdruck kommt. Ja, als Pfarrer fragt man sie dann auch die ganz normalen Personalien ab. Und natürlich geht es dann auch, wenn es zwei Katholiken sind, fragt man auch nach der Taufe, nach der Firmung. Und dann müssen sie, wenn sie nicht aus der eigenen Pfarrei sind, auch von ihrem Pfarrer dort, wo sie aufgewachsen sind, wo sie getauft und gefirmt worden sind, ein sogenanntes Taufzeugnis sich ausstellen lassen, wo dann auch die Taufe und die Firmung vermerkt ist. Und das soll einfach auch zum Ausdruck bringen, dass die beiden, die sich das Ja-Wort geben, mündige Christen sind, dass sie ja im Glauben gewachsen sind und dass sie als mündige Christen, die getauft und gefirmt sind, dann den Ehebund schließen. Natürlich werden dann auch die anderen Dinge gefragt, die so von Bedeutung sind, die Eltern, der berufliche Werdegang und so weiter. Und dann ist es natürlich ganz wichtig, dass man beide Partner fragt, das, was sie sich für ihre Ehe, für ihren gemeinsamen Weg vorstellen, ob das dann auch mit dem Sakrament der Ehe, wie die Kirche es sieht, übereinstimmt. Ne, wenn jetzt zum Beispiel einer kommen würde und würde sagen, naja, wir wollen mal sehen, solange wie es gut geht, dann wollen wir das so versuchen und das, wir gehen mit gutem Vorsatz voran, aber man weiß ja nie und so, dann würde man natürlich schon mal ein bisschen nachfragen und dann auch nochmal stärker auf das Sakrament der Ehe eingehen. Und dann gibt es in dem Eheprotokoll eigentlich einen schönen Satz, der ist sehr komprimiert oder sind zwei, drei Sätze, wo zum Ausdruck gebracht wird, was die beiden, wenn sie den Ehebund eingehen, letztlich bejahen müssen. Der Ehebund, den beide Partner in freier Entscheidung miteinander eingehen, besteht nach Glaube und Lehre der Kirche wesentlich in der ausschließlichen und unauflöslichen Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis zum Tod. Das hört sich zwar so an, als wäre das das Normalste in der Welt, aber wir wissen heute in unserer Gesellschaft mit seiner Vielfalt, mit seiner Ausdifferenziertheit, dass das für manche doch nicht mehr so ganz selbstverständlich ist. Und deshalb ist es wichtig, darauf hinzuweisen, dass die Ehe eine unauflösliche Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis zum Tod ist. Und dass die Eheleute das auch bejahen und dazu auch innerlich Ja sagen und ohne Kommentare, das ist schon mal ganz wesentlich. Und natürlich denkt man vielleicht, ja, Mensch, wenn der eine krank wird oder wenn das nicht so läuft oder so, ob das alles, diese ganzen Unsicherheiten, die sind einem nicht genommen. Aber wenn man eine christliche Ehe schließt, dann setzt man dieses Vertrauen in diesen Moment. Und eine Ehe ist ihrer Natur nach auf das Wohl der Gatten sowie auf die Zeugung und Erziehung von Nachkommenschaft hingeordnet. Das ist auch für die christliche Ehe oder da kann man auch sagen für jede Ehe eigentlich von Bedeutung, dass jeder der Ehepartner auch das Wohl des anderen im Blick hat. Es wäre nicht christlich und es würde auch keine gültige Ehe sein, wenn einer den anderen täuscht und durch eine Ehe jemand anders über den Tisch ziehen wollen, um vielleicht an irgendetwas heranzukommen oder um Besitzstände oder sonst was zu erhalten. Da wäre schon von vornherein keine Ehe würde da zustande kommen. Sondern es geht um das Wohl der Gattin, das heißt, der Mann sorgt sich für die Frau und die Frau sorgt sich für den Mann. Und beide müssen auch innerlich Ja sagen, dass sie auch für Nachkommenschaft offen sind, dass sie Kinder wollen und auch die Kinder annehmen, die ihnen in ihrer Ehe geschenkt werden. Und dann wird nochmal speziell für die Getauften hingewiesen, dass die Ehe von Getauften von Christus zur Würde eines Sakramentes erhoben ist. Alle Partner, die eine vor Gott und der Kirche gültige Ehe schließen möchten, müssen durch ihr Ja-Wort erklären, dass sie keinen Kernbereich der Ehe ausschließen, weder die eheliche Treue, noch die Unauflöslichkeit, noch die Hinordnung auf das beiderseitige Wohl und auf Nachkommenschaft. Das erklärt man dann den beiden Partnern, die zu einem Gespräch kommen. Und dann ergeben sich schon manchmal Gespräche oder man spürt natürlich eine gewisse Anspannung, weil man natürlich zunächst die Hochzeit im Blick hat und all das, was damit zu tun hat. Aber man merkt auch, dass es natürlich auch ein Wagnis ist, wenn man sich auf einen solchen Weg begibt. Und ich glaube, deshalb ist es auch wichtig zu zeigen, wenn man sagt, die Ehe ist ein Sakrament, dass man sagt, eigentlich spendet ihr beide euch dieses, aber es ist ein Dritter mit im Bunde. Wenn zwei Menschen nur aus sich selbst heraus einen solchen Weg gehen, dann ist es vielleicht, kann es auch gelingen. Aber wenn man weiß, der Herr, er geht mit uns. Er ist der Dritte im Bunde. Wir können auf ihn vertrauen, auf seine Hilfe, auf seine Nähe. Dann glaube ich, ist das auch ein wesentliches Moment für eine christliche Ehe, das, was man nicht unterschätzen sollte. Wir wissen, auch zwei Menschen haben manchmal unterschiedliche Meinungen, manchmal gibt es auch Streit. Und es ist nicht immer alles Friede, Freude, Eierkuchen, wie man manchmal so sagt, sondern da gibt es auch manchmal Spannung, Auseinandersetzung. Aber dann zu wissen, wir gehen mit ihm unseren Weg, wir kennen Wege des Gebetes, der Versöhnung, des Aufeinanderzugehens, des sich auseinander Austauschens, Verzeihen, was ja durch unseren christlichen Glauben auch uns in unsere Herzen hineingelegt ist, dann glaube ich schon, dass das für christliche Eheleute eine große Hilfe ist. Und wenn man das dann so ein Stück besprochen hat, dann werden sie ganz konkret gefragt, die beiden Partner einzeln, ob sie dazu bereit sind. Also wollen sie eine Ehe in diesem Sinne vorbehaltlos miteinander eingehen. Und dann ist auch noch ein weiterer Punkt, der in diesem Zusammenhang gefragt wird, ob sie frei sind. Also das kann ja manchmal sein, dass Mutter, Vater oder sonst auch wer drängt oder droht und dass sie dann beeinflusst werden, jetzt zu heiraten, obwohl sie eigentlich vielleicht innerlich noch nicht so weit gewesen sind. Manchmal ist das auch so passiert in früheren Jahren, wenn ein Kind unterwegs war, dass man dann, um den Anschein zu wahren, gedrängt wurde, jetzt wird aber noch schnell geheiratet, bevor das Kind kommt. Und dann sagen manchmal Leute, dass sie eigentlich innerlich noch gar nicht so weit waren zu diesem Schritt, wo man dann auch genauer hinschauen muss. Und dann ist auch wichtig, dass die beiden Partner nach Möglichkeit auch alle Bereiche ihres Lebens voreinander offenlegen, dass man nichts dem anderen geheim hält oder verheimlicht, um sozusagen nicht Unsicherheit oder Ängste zu schüren, sondern dass eigentlich, wenn die beiden Partner heiraten wollen, auch sich über ihr ganzes Leben austauschen. Und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass sie über alle Bereiche des Lebens miteinander im Gespräch sind, dass sie auch über ihren Glauben sprechen können, über das, was ihnen wichtig ist, was sie auch für die Zukunft für sich als wichtig erachten und dass man so über alle Bereiche des Lebens miteinander spricht, sich miteinander austauscht und wo das auch gelingt, dass man sogar miteinander betet und das, was man selber als Sehnsucht hat oder was man selber auch als Werte hat, dass man das auch in das gemeinsame Gespräch bringt. Und da habe ich heute manchmal so den Eindruck, dass das bei manchen vielleicht doch ein Stück fehlt, dieses Reden über diese ganz tiefen Dinge des Lebens als eine gute Vorbereitung für einen gemeinsamen Lebensweg. Und natürlich, das ist dann noch die letzte Frage, bestätigen Sie, dass Sie die Ehe ohne irgendwelche Bedingungen schließen? Also man könnte sagen, also du kriegst das Haus von nur, wenn du jetzt den Partner heiratest oder ähnliche Dinge, da gibt es ganz vielfältige. Das müssen Sie auch ausschließen, dass da irgendwelche Bedingungen daran geknüpft sind. Das wäre so vielleicht, wenn zwei Katholiken sich auf den Weg machen, die vorher noch keine Beziehung hatten, also keine Ehe eingegangen sind und dann heiraten wollen. Da gibt es natürlich noch immer noch kleine Ausnahmen oder Dinge, die vielleicht auch da noch extra besprochen werden. Aber das würde vielleicht jetzt zu weit führen, das alles noch im Einzelnen zu erwähnen. Vielleicht nur noch abschließend, wenn man zu einem Trauungsgespräch zusammenkommt, wenn ein Partner nicht katholisch ist, dann wird vom katholischen Partner in Anwesenheit des vielleicht evangelischen Partners dann nochmal gefragt, ob der katholische Partner auch versucht, in der Ehe als katholischer Christ zu leben und auch seinen Glauben zu bezeugen und damit dann auch verbunden, dass er nach Möglichkeit auch die Kinder, die ihnen geschenkt werden, im katholischen Glauben erzieht und auch taufen lässt. Da wird nochmal an die besondere Verantwortung des katholischen Christen verwiesen.
Dankeschön, Herr Pfarrer Bierschenk. Sie haben jetzt vorhin einige Besonderheiten auch erwähnt, wo man also wirklich nochmal genau nachfragen muss. Zum Beispiel, wenn jetzt zum der Hof überschrieben wird, nur wenn du jetzt diese Frau heiratest und so weiter. Kommt das denn wirklich mal in der Praxis vor oder ist das ein Relikt aus vergangenen Zeiten?
Also ich glaube, so direkt wird das sicherlich nicht vorkommen, aber man merkt manchmal schon in Gesprächen, dass gewisse Dinge eine Rolle spielen, wo man sagt, manchmal ist eine Unsicherheit da oder man will klare Verhältnisse oder es ist auch manchmal so, dass manche innerlich eigentlich noch nicht so weit sind für diesen Schritt, aber dann sagen sie manchmal so im Nebensatz, ja, man will auch dann, man muss dann auch mal Ja sagen oder sich einen Ruck geben, aber das ist nicht immer bis ins Detail herauszukriegen. Mhm. Manchmal merkt man auch den Druck der Eltern in gewisser Weise, die dann auch sagen, Mensch, jetzt kommt endlich mal zu Potte und mehrt nicht so lange rum.
Ja, gibt Gas. Was machen Sie denn genau in diesem Fall?
Dann versucht man schon auch nochmal genau die Motivation zu prüfen und dann frage ich auch immer nach, und ist das jetzt aber auch Ihr tiefster eigener Wunsch oder ist es stärker dieses Gedrängtwerden im Vordergrund? Man merkt das bei den Eheleuten, die kommen nicht so ganz stark, aber auch bei manchen, wo die Ehe annulliert wurde, hatte ich auch schon einige, wo das sehr massiv in früheren Zeiten erlebt wurde, wo dann doch das Drängen von anderen oft auch eine Rolle spielte und manche dann selber noch nicht so innerlich prädestiniert waren. Aber wie gesagt, das kommt bei denen, die ich so erlebe, eigentlich kaum vor. Und manchmal spricht man so über allgemeine Dinge. Manche bauen sich ein Haus oder so und dann spricht man auch über die Dinge. Und dann man merkt natürlich auch dann die Herausforderung, die Anspannung, was alles da bewältigt werden muss. Und ja, da muss man dann auch drauf eingehen. Und dann merkt man aber schon, dass eigentlich auch diese Verbindlichkeit beider ihnen ein hoher Wert ist und dass sie sagen, ja, wir wollen das auch zum Ausdruck bringen, dass wir zusammen gehören und dass wir auch gemeinsam diesen Weg auch im Sinne der Ehe im kirchlichen, also als Sakrament auch schließen wollen.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschenk, wie ist das denn? Haben Sie denn schon mal sagen müssen, nee, also diese, ich traue Sie nicht, das geht mir hier zu weit und ich kann das nicht vereinbaren?
Nee, das kann ich eigentlich nicht sagen, dass ich so einen Fall schon erlebt habe. Manchmal in Gesprächen hat man so, sage ich mal, ist man etwas unsicher oder man sagt, man muss vielleicht sich noch mal genauer nachfragen oder das ist aber wirklich selten. Also ich glaube, diejenigen, die dann nach langer Überlegung und auch oft lange Jahre des Miteinandergehens dann sagen, jetzt ist der Punkt, dann glaube ich, freut man sich, dass sie nun sich endlich auch zu diesem Schritt zusammengefunden haben. Es bleibt immer ein Wagnis und es ist vielleicht in heutiger Zeit auch schwieriger, weil die Welt sich so verändert hat und wie gesagt, weil das Scheitern heute doch in vielerlei Hinsicht für junge Leute präsent ist, in der eigenen Familie, im Freundeskreis. Und da, glaube ich, überlegt man noch mal stärker, ob man es wagen soll. Und dennoch, glaube ich, haben die meisten die Sehnsucht, doch auch ihre Beziehung in eine tiefere Verbindlichkeit hineinzustellen. Und nicht zuletzt auch um den Segen, um den Beistand Gottes bitten, dass auch ihr Weg und ihr Lebensweg auch gelingt.
Gut, bis hierhin. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens. Heute geht es um das Sakrament der Ehe und wie sich jetzt das Ehepaar gegenseitig das Sakrament spendet. Das erfahren Sie gleich nach der kurzen Musik. Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Das Sakrament der Ehe, das ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf, ein ganz erfahrener Pfarrer. Herr Pfarrer Bierschenk, jetzt schauen wir uns mal an, wie das Sakrament der Ehe überhaupt gespendet wird. Schauen wir uns das mal an. Es ist eine heilige Messe. Zwei Katholiken wollen heiraten. Und nach der Predigt kommt dann die Eheschließung. Wie funktioniert das?
Genau. Vielleicht könnte man noch mal vorher sagen, wenn man sagt, die Ehe ist ein Sakrament, dann wird ja deutlich, dass im Sakrament in besonderer Weise durch dieses Zeichen, was die beiden sich spenden durch das Jawort, in besonderer Weise der Schutz und der Segen Gottes drauf liegt. Und deshalb ist es auch für eine Trauung wichtig, vielleicht nochmal zu sagen, diese beiden Partner, Mann und Frau, sie sollen widerspiegeln den Bund Gottes mit seinem Volk. Und man könnte das dann auf Jesus beziehen, die Liebe des Herrn, die wirklich in Treue den Weg mit dem Menschen oder für die Menschen geht, dann bis zum Kreuz hin. Und das soll auch im Sakrament von den beiden, Mann und Frau, die sich da spenden, nochmal deutlich werden, wie groß Gottes Liebe zu seinem Volk ist, dass er schon im alten Bund durch den Bund zum Ausdruck gebracht hat, aber dann auch nochmal in der Hingabe Jesu in besonderer Weise. Und das zeigt natürlich, wie wertvoll und wie heilig auch gleichsam ein solches Sakrament ist. Und nach der Trauung, wenn man auch versucht, den Brautpaar das so ein Stück darzustellen, ihnen auch Mut für diesen Weg macht und auch einfach auch den Segen und die Liebe Gottes zusagt, dann wird das Brautpaar angeredet und wird auch deutlich gemacht, dass sie nicht mit ihrer Eheschließung allein stehen, sondern hineingebunden sind in die große Gemeinschaft der Kirche, dass das auch praktisch in der Gemeinschaft der Kirche geschieht. Und sie sollen, wenn sie sich auf diesem Weg begeben, bewusst sein, dass Gott mit ihnen ist und dass er ihre Liebe und ihren Lebensweg in besonderer Weise heiligt und die beiden auch zu einem untrennbaren Lebensbund zusammenfügt. Und dass die Ehe nicht so eine Privatangelegenheit ist, sondern dass diese Eheleute hineingestellt sind in die Gesellschaft, in die Kirche. Deshalb sollen sie auch öffentlich bezeugen, dass sie zu einer solchen christlichen Ehe auch bereit sind. Und dann fragt der Priester, der Zelebrant, der ja quasi nicht das Sakrament spendet, sondern die beiden spenden es sich selbst. Er ist praktisch wie ein Zeuge oder ein Assistent und er fragt dann zunächst den Ehemann und dann, also den Bräutigam und dann die Braut zunächst, bist du hierher gekommen, um nach reiflicher Überlegung und aus freiem Entschluss mit deiner Braut den Bund der Ehe zu schließen? Und dann als zweite Frage, willst du deine Frau lieben und achten und ihr die Treue halten alle Tage ihres Lebens? Da wird nochmal in besonderer Weise die Wertschätzung für den anderen, für den Partner zum Ausdruck gebracht. Dieselben beiden Fragen werden dann anschließend auch an die Braut gerichtet und wo auch von ihrer Seite das Ja erwartet wird für den Ehebund. Dann gibt es zwei Fragen, die für beide relevant sind. Zum einen, seid ihr beide bereit, die Kinder anzunehmen, die Gott euch schenken will und sie im Geist Christi und seiner Kirche zu erziehen? Also das Ja auf Nachkommenschaft und damit auch verbunden, dass sie die Liebe und das, was uns vom Geist Christi und von der Kirche gelehrt wird, dass sie das dann auch ihren Kindern weiter schenken, weitergeben. Und dann auch als christliche Eheleute, dass sie bereit sind, Mitverantwortung in der Kirche und in der Welt zu übernehmen. Also das ist dann die zweite Frage. Und das heißt auch, man ist dann nicht unbedingt privat, sondern die Ehe ist auch ein Zeichen dafür. Als christliche Eheleute sind sie eingeladen, in der Kirche, in der Gemeinschaft der Glaubenden, in der Gemeinde durch ihren Einsatz, aber auch in der Welt Zeugnis zu geben. Man sagt immer, die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft und aus der Familie heraus erwächst viel Segen. Und das erfordert natürlich oder das lädt die Familie auch ein, sich zu engagieren und dann auch Verantwortung zu übernehmen. Und wenn diese Fragen alle mit Ja beantwortet sind, dann wird das nochmal von dem Zelebranten dargestellt, also ihr seid beide zu einer christlichen Ehe bereit und in besonderer Weise ein Symbol für diese Gemeinschaft, das sind dann auch die Ringe, die sich dann die beiden Eheleute an austauschen und anstecken. Und die werden vor der eigentlichen Trauung dann gesegnet. Und damit wird einfach deutlich, dass diese Ringe als Zeichen ihrer Liebe und Treue, dass sie die tragen. Und das wird auch dann nach außen hin sichtbar, dass sie in besonderer Weise durch den Ehebund miteinander und aufeinander bezogen sind. Lass in ihrer Gemeinschaft deine verborgene Gegenwart unter uns sichtbar werden. So heißt es in dem Segensgebet. Und damit wird einfach auch deutlich, dass sich mit diesem Sakrament in diese Beziehung der beiden gleichsam der Herr selber einverleibt und dann auch deutlich macht, ich gehe mit euch diesen Weg und vertraut mir und nehmt mich in eure Mitte. Und dann wird dieser Weg auch auf eine gute Bahn führen. Und dann, so schließt jetzt vor Gott und vor der Kirche den Bund der Ehe, indem ihr das Vermählungswort sprecht. Und dann kommt so das Entscheidende, was dann von beiden Partnern gesprochen wird. Zunächst beginnt der Bräutigam: Vor Gottes Angesicht nehme ich dich an als meine Frau. Ich verspreche dir die Treue in guten und bösen Tagen, in Gesundheit und Krankheit, bis der Tod uns scheidet. Ich will dich lieben, achten und ehren alle Tage meines Lebens. Dann wird der Ring ausgetauscht und dann tragt diesen Ring als Zeichen unserer Liebe und Treue im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Das Versprechen geschieht gleichsam im Namen des dreifaltigen Gottes, wo man dann auch in besonderer Weise die Hilfe und den Beistand und den Segen erfleht. Dasselbe spricht dann auch die Braut und steckt dann dem Bräutigam den Ring an die Hand. Und danach reichen sie sich einander die rechte Hand und Gott, der Herr, hat euch als Mann und Frau verbunden. Er ist treu. Er wird zu euch stehen und das Gute, das er begonnen hat, vollenden. Das heißt, der Priester oder der Zelebrant, er untermalt oder sagt ihnen auch nochmal den Segen und den Beistand Gottes zu und bestätigt dann, indem er die Stola über die beiden Hände legt, den Ehebund und macht deutlich, dass sie, die beiden Trauzeugen, die dann meistens vortreten und hinter dem Brautpaar oder seitlich des Brautpaars stehen und alle, die zugegen sind, nämlich zu Zeugen dieses heiligen Bundes. Was Gott verbunden hat, das darf der Mensch nicht trennen. Und da wird auch nochmal deutlich, dass die Ehe wirklich als ein Lebensweg bis zum Tod gedacht ist. Und die beiden Zeugen, die Trauzeugen, sollen das einfach auch zum Ausdruck bringen, dass es eigentlich keine Privatsache ist, sondern dass auch dieser Bund für die Öffentlichkeit von Bedeutung ist. Und dann ist praktisch die eigentliche Trauung der beiden abgeschlossen und es folgt der Trausegen, der dann vom Priester gesprochen wird und wo dann auch in besonderer Weise, auf sehr schöne Art und Weise, die Heilsgeschichte, die Geschichte von Gott und den Menschen dargestellt wird und dann auch auf das Sakrament der Ehe bezogen wird. Und in diesem Segen, der sehr ausführlich ist, spürt man einfach, wie viel Liebe und wie viel Wohlwollen und wie viel Gnade diesem Ehepaar zugesagt wird. Und ich finde das immer einen ganz besonderen Moment, wenn dann nach der Trauung dieser Segen gesungen wird und weil man einfach spürt, wie viel Gutes auch von Gott her diesem jungen Paar mit auf den Weg gegeben wird. Und dann wird vom alten Bund her ausgehend dann einfach die Liebesgeschichte Gottes mit dem Menschen, die dann eine Segensgeschichte gleichsam wird für dieses Ehepaar und ja, die das ganze Leben überspannen soll, den ganzen Weg dieses Paares dann, das finde ich immer auch einen ganz besonderen Moment in einer solchen Feier. Und dann geht anschließend geht der Gottesdienst dann mit den Fürbitten weiter. Und wenn es in einer Eucharistiefeier eingebettet ist, die Trauung, dann erfolgt dann der weitere Gottesdienst, wie wir ihn auch in der Eucharistiefeier gewohnt sind.
Wunderbar, danke schön für diese vielen Hinweise. Nochmal zur Verständlichkeit, Herr Pfarrer Bierschenk, wann ist genau der Moment, wo das Sakrament gespendet wird?
Ich denke, in dem Moment, wenn die beiden das wirklich mit ihrem Ja-Wort und dann einander die Trauworte sprechen, dass sie einfach füreinander, also den Vermählungsspruch, einander austauschen, und dann legt einfach der Priester dann die Hand mit der Stola auf ihre gemeinsamen Hände, und ich denke, dann ist auch die Ehe, ja, dann ist sie dann perfekt.
Dankeschön, bis hierhin. Erzählen Sie doch mal, wie war es denn bei Ihrer Trauung? Was war denn bei Ihrer Trauung ganz wichtig? Oder auch der Moment, können Sie sich daran erinnern, in dem Moment, wo Sie Ihrem Mann oder Sie Ihrer Frau das Sakrament gespendet haben? Sprechen Sie mit, lassen Sie uns teilhaben an dem, was Sie erlebt haben. Das Sakrament der Ehe ist heute unser Thema. Wie war es denn bei Ihrer Hochzeit? Wir sind gespannt auf Ihren Anruf. Sie hören die Sendung Grundkurs des Glaubens hier bei Radio Horeb. Das Sakrament der Ehe ist heute unser Thema. Viele Informationen hat uns Herr Pfarrer Egon Bierschenk aus Diedorf gegeben. Herr Pfarrer Bierschenk, eine Dame hat mir gerade im Hintergrund erzählt, bei ihrer Trauung war es also etwas ganz Besonderes, und sie hat diese Liebe, die sie empfindet für ihren Mann, in einer ganz besonderen Intensität gespürt in dem Moment, wo sie sich das Ja-Wort gegeben haben. Da hat doch wirklich Gott die Hand im Spiel sozusagen.
Ich denke mal schon, und ich glaube, dass es für die Brautleute wichtig ist, dass sie diese innere Offenheit haben. Und für mich selber als Pfarrer, wenn ich den Gottesdienst halte, dann versuche ich das auch in der Predigt deutlich zu machen, dass er der Dritte im Bund ist. Und ich denke auch, gerade wenn man bewusst als christlicher Ehemann, als christliche Ehefrau diesen Weg geht, und wenn man dafür eine Offenheit hat, dass wirklich im Sakrament der Herr sich uns schenkt und dass das in besonderer Weise durch dieses kleine Ja-Wort deutlich wird, durch dieses Zeichen, glaube ich schon, dass man auch dann diese besondere Gnade des Ehesakramentes, wie man es so sagen will, spüren kann. Und für viele, das sagen auch viele, ist wirklich diese Trauung ein besonderer Moment. Natürlich, wenn man überlegt, was alles vorbereitet wird und wie lange man auf diesen Tag hin gelebt hat, aber dass sie auch in besonderer Weise in der Liebe zueinander auch die Liebe Gottes erfahren. Und ich finde, das kommt auch in besonderer Weise nochmal in dem Gebet, in dem Segensgebet zum Ausdruck, was dann unmittelbar nach der Trauung über die beiden Eheleute gesprochen wird. Und da fängt man schon am Beginn dieses Gebetes an. Man richtet einen Blick auf den Anfang der Schöpfung, weil schon da, wo der Schöpfer alles ins Dasein gerufen hat, der Mann und die Frau in besonderer Weise als eine Gemeinschaft gesegnet wurden. Und schon damals, im ersten Buch der Heiligen Schrift, wird das so deutlich zum Ausdruck gebracht, dass die beiden gesegnet sind, eins werden und gleichsam dann zum Segen werden für ihre Kinder. Und in dieser Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist ein Spiegelbild des Bundes, den Gott mit seinem Volk schon im Alten Bund geschlossen hat. Und wir wissen natürlich, das Volk, das wird auch dann in den Segen noch deutlich, hat immer wieder die Treue gebrochen und hat sich aus dem Bund gleichsam ein Stück verstohlen, also ist aus dem Bund ausgebrochen. Aber die Liebe die Liebe Gottes, die Liebe Jesu Christi hat diesen Bund immer wieder erneuert, und diese Liebe Gottes geht am Ende bis zum Kreuz. Die Hingabe Jesu für uns Menschen geht bis zum Kreuz. Und dann wird das in besonderer Weise auch gleichsam als Bild für die Gemeinschaft von Mann und Frau genommen, als dieser besondere Bund der Liebe und als eine besondere Quelle des Lebens. Und wo Mann und Frau in Liebe zueinander stehen und füreinander sorgen, einander ertragen und verzeihen, da wird diese Treue zu uns sichtbar. Also da wird diese eheliche Gemeinschaft als ein Bild genommen, wie gut Gott zu uns ist. Und dann aus dieser Erfahrung heraus, wie treu Jesus, wie treu Gott den Weg mit uns Menschen geht, wird dann um den Segen gebeten für die beiden, die den Ehebund geschlossen haben.
Mhm. Herr Pfarrer Bierschink, einen weiteren Hörer habe ich in der Leitung. Es ist Herr Naues vom Niederrhein. Grüß Gott.
Grüß Gott. Hallo?
Herr Naues, Ihre Frage bitte.
Ja, ist folgendes. Ich lausche Ihre Sendung ja schon länger jetzt und finde es wunderschön, dass Sie sich mit diesem Thema annehmen, beschäftigen. Und ich sehe diese richtige, einzig wahre Ehe aus Mann und Frau sehr gefährdet in der modernen Zeit. Insofern, dass man versucht, von der politisch Linksstehenden die anderen Partnerschaften auf dieselbe Stufe zu stellen.
Da gibt es natürlich eine ganz klare Vorgabe auch von der Kirche, Herr Pfarrer Bierschink. Wie ist das, gleichgeschlechtliche Ehe und die Ehe, die wir Sie als Christen kennen?
Es ist natürlich, wenn man sagt, und das muss man dann genau formulieren, ne? Also die im Sinne nach Lehre und Glaube der Kirche unauflöslich, unausschließliche Lebensgemeinschaft eines Mannes und einer Frau bis zum Tod. Das ist sozusagen das christliche Eheverständnis. Und natürlich merken wir in unserer Gesellschaft, dass auch im politischen Bereich da viele andere Meinungen und auch Wege gegangen werden. Manchmal wird das auch den Leuten ein bisschen übergestülpt. Und deswegen glaube ich schon, ist die christliche Ehe und das christliche Eheverständnis auch in unserer Zeit heute, wer sich für eine solche Ehe entscheidet, auch schon ein Zeugnis. Und das hängt auch an jedem persönlich, dass man sagt, ich will wirklich als eine christliche Ehe leben. Und da, glaube ich, sind wir auch als Christen zum Zeugnis gefragt. Und da ist auch unser eigenes christliches Profil angefragt. Und da, wo wir wirklich als überzeugende Christen leben, glaube ich, kann auch eine gut geführte Ehe nicht nur für die Ehepartner selber, sondern auch für die Gesellschaft drumherum zum Zeugnis werden und immer mehr sein. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir wirklich auch die Eheleute haben, die Zeugnis geben und die lebendig ihren Glauben bezeugen. Und ich denke, das tut auch dem christlichen Eheverständnis gut und dann erkennt auch die Gesellschaft oder auch diejenigen, die vielleicht alles Mögliche unter Ehe verstehen, dass doch die Ehe zwischen Mann und Frau in besonderer Weise einen Schutz braucht, aber auf der anderen Seite heraus auch in besonderer Weise ein Segen für unsere Gesellschaft ist, was viele andere Formen des Zusammenlebens auf keinen Fall leisten können.
Gehen wir nochmal auf den Trausegen ein.
Ich denke, es ist schon eine Bedeutung, hat eine besondere Bedeutung, weil man wirklich auf dieses Paar den Segen und die Fülle des Segens, Gesundheit, Lebensfreude, Kraft und Zuversicht in Not und Krankheit und alles herabruft und in besonderer Weise den Segen über dieses Paar herabruft. Und ich glaube, das ist schon etwas Besonderes. Natürlich, dass man auch assistiert und dann auch erlebt, wie die beiden sich das Jawort spenden, das Sakrament spenden, das ist sicherlich auch was Besonderes. Man kann das vielleicht jetzt nicht punktuell so, das ist jetzt der höchste oder besonderste Moment, das kann man vielleicht nicht so sagen, weil ja dann auch, wenn man dann anschließend die Eucharistie feiert und dem Brautpaar den Leib des Herrn reicht und auch das Blut des Herrn, das sind alles Momente, die wesentlich sind und ja, für einen solchen Weg auch kennzeichnen. Da wird auch nochmal deutlich, dass sie auf ihrem Weg wirklich dann auch in besonderer Weise der Kraft des Leibes und Blutes Christi vertrauen dürfen.
Gut, herzlichen Dank, Herr Pfarrer Bierschenk, für Ihre Ausführungen. Dankeschön auch an die Zuhörer, dass Sie mit dabei gewesen sind. Wenn Sie gerne diese Sendung nochmal nachhören möchten, bestellen Sie sich einen CD-Mitschnitt 08328 921 120. Die Telefonnummer von unserem CD-Dienst 08328 921 120 und von außerhalb Deutschlands 0049 8328 921 120. Zum Herunterladen gibt es die Sendung auch als MP3-Datei auf der Internetseite von Radio Horeb, www.horeb.org. Das ist die Internetadresse. Herr Pfarrer Bierschenk, darf ich Sie zum Ende dieser Sendung um den Segen bitten?
Der Herr sei mit euch.
Und mit deinem Geiste.
Und so segne euch und all eure Lieben, der gute und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Dankeschön fürs Zuhören. Es verabschiedet sich Ihr Andreas Martin.